ARD Sounds.
Es ist eine dunkle Nacht, der Mond fast nicht zu sehen. Du liegst gerade in deinem Bett. Deine Augen klappen immer wieder müde zu. Eigentlich solltest du schlafen gehen, doch du hast dein Fenster offen gelassen, um etwas frische Luft zu bekommen. Das wird sich als gewaltiger Fehler herausstellen, denn so wird das gefährlichste Tier der Welt in dein Schlafzimmer kommen. Und ohne es zu wissen, beginnt damit ein Countdown gegen deine Gesundheit. Freundinnen und Freunde des Wissens, ich würde sagen, heute nichts wie rein, ohne groß Worte zu verlieren, denn das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Wir werden auf die Suche gehen nach dem gefährlichsten Tier der Welt. Und ich weiß, da kommen so einige in den Sinn. Und vor den allermeisten haben auch viele Menschen schon seit Jahrtausenden Angst. Doch wie berechtigt ist diese Angst? Welches Tier können wir so mehr oder weniger als ungefährlich einstufen? Und wie überraschend ist Platz 1? Das alles klären wir jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Der ewige Kampf. Okay, lasst uns mal wieder etwas gemeinsam vorstellen. Und zwar kommt ihr nach einem ziemlich langen Tag nach Hause, von der Arbeit oder von der Schule, aber irgendwie ist da keine Haustür. Man kann einfach reingehen und da ist auch niemand. Ihr seid allein. Ihr geht dann in Richtung Küche, der Kühlschrank auch weg. Euer Magen fängt an zu knurren und ihr checkt schon, wo das Ganze hier hingehen soll, nämlich in die frühere Menschheitsgeschichte, also einige 10.000 Jahre zurück. So, wir kommen nochmal nach Hause, wahrscheinlich in eine Höhle oder ein kleineres Lager. Mama und Papa sind unterwegs, jagen und sammeln. Es gibt keine Supermärkte natürlich, auch keine sicheren, in sich geschlossenen Häuser mit Türen und Fenstern. Stattdessen ziehen die Menschen umher. Sie folgen Tierherden, sammeln Pflanzen, suchen Wasser und vor allem müssen sie immer extrem darauf achten, was um sie herum passiert. Denn nicht alle Tiere, mit denen sie ihren Lebensraum teilen, sind freundlich. Manche sind für uns Nahrung, für andere Tiere sind wir die Nahrung. Besonders weit oben stehen wegen ihrer üppigen Körper und ihren Fettmengen Mammuts, Wildrinder und Hirsche. Das sind starke Tiere, schnell und gefährlich. Von allen genannten kann nur ein einziger Tritt oder ein Stoß mit dem Geweih ausreichen, um das Leben eines Menschen zu beenden. Und selbst wenn man nur schwer verletzt wird, hat man dennoch natürlich ein gewaltiges Problem, denn damals gibt es keine Rettungswagen, keine Ärzte, keine Antibiotika, keine Operationen, keine Notaufnahmen. Ihr versteht schon. Eine Wunde kann sich easy entzünden, ein gebrochener Knochen kann falsch zusammenwachsen. Daher ist man extrem wachsam und vorsichtig im Umgang mit enorm vielen Tieren. Nur wenn man sich damals ganz sicher ist, dass man einen Kampf gewinnen wird, geht man ihn auch ein. Außer man ist wirklich schon sehr, sehr lange ohne Nahrung. Dann werden die Menschen auch risikobereiter. Doch die Tiere, die da gejagt werden, sind nicht das einzige Problem. Hinter jedem Busch könnte eine weitere Gefahr lauern. Zum Beispiel eine Raubkatze, die gerade das Gleiche tut, also ihr Essen beobachten. Doch sie meint damit nicht den Hirsch, sondern uns. Und ihr merkt an der Stelle schon, es entsteht damals über viele Generationen ein zäher Zweikampf. Mensch gegen Tier. So richtig ändert sich das dann erst vor 12.000 Jahren etwa. Denn das ist die Zeit, in der Menschen nun sesshaft werden, also feste Wohnorte einnehmen mit viel mehr Landwirtschaft und sie zähmen Tiere. Also sie gewinnen ihr Vertrauen, siedeln sie dann auf ihren Grundstücken an und so entstehen Nutztiere. Diese sorgen für Fleisch, Milch oder Fell. Doch die Gefahr bleibt trotzdem bestehen. Sie verlagert sich nur, denn nur weil man einen Teil der Tiere gezähmt hat, heißt das nicht, dass das bei allen so einfach geht. Und vor allem in der Dunkelheit lauert schon einiges. Wölfe zum Beispiel, die nachts um die Häuser schleichen, denn sie haben es unter anderem auf die Nutztiere abgesehen, aber würden auch hier und da bei einem kleinen Menschen, wie zum Beispiel Kindern, nicht Halt machen. giftige Schlangen kommen noch dazu, die im Verborgenen lauern, Ratten, weil sie unzählige Krankheiten übertragen. Und wenn man sich das so anhört, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist aber das gefährlichste Tier? Erstmal muss man sagen, das messen wir mit der sogenannten Mortalitätsrate. Also wie viele Menschentode können eindeutig einer einzigen Tierart zugeordnet werden. Und ein paar besonders gefährliche kommen einem da direkt in den Kopf. Doch die Frage ist, sind sie wirklich so gefährlich, wie man denkt? Kapitel 2: Die ersten Verdächtigen. Lasst uns mal alle gemeinsam einen kleinen Test machen. Bitte schließt dafür mal die Augen. Es sei denn, ihr fahrt Auto, dann macht das bitte nicht. Aber ansonsten schließt mal die Augen. Und jetzt denkt mal bitte an das gefährlichste Tier, das euch einfällt. Sofort, jetzt. Okay? Okay. Spannend. Ich krieg gerade so ein bisschen über Wellen und Energien mitgeteilt, was ihr da so im Kopf hattet. Und ich bin mir relativ sicher, dass jeder und jede von euch an eines der, Achtung, folgenden Tiere gedacht hat. Schreibt gern mal in die Kommentare oder als Nachricht, ob das Tier dabei war und falls nein, welches ihr im Sinn hattet. Und lasst uns jetzt mal ganz kurz gemeinsam durchgehen. Wir wollen ja herausfinden, welches Tier ist wirklich gefährlich, also wo müssen wir besonders aufpassen. Und zwei von den Tiergeräuschen, die ihr gerade gehört habt, die können wir direkt aus dem Rennen nehmen. Und zwar diese beiden Kumpels hier. Bären und Wölfe. Ich weiß, dass es für viele eine große Angst ist. Mir geht es manchmal im Wald nicht anders. Man ist da so auf einem Spaziergang und hat immer Angst, dass sich hinter einem Baum was bewegen könnte. Doch an der Stelle können wir euch beruhigen, denn sowohl Bär als auch Wolf greifen nur extrem selten Menschen an. Im Schnitt kommt es im Jahr weltweit zu weniger als 10 Menschen, also 10 Toten von Menschen, die durch einen Bären oder einen Wolf ausgelöst werden. Um die beiden Tiere nämlich zum Angriff zu zwingen, muss man sich ihnen gegenüber schon sehr invasiv oder aggressiv verhalten, also in ihr Gebiet eindringen, vielleicht sogar noch da, wo sich ihre Nachkommen befinden. Also das passiert sehr, sehr selten. Und falls einmal doch, dann gibt es einen sehr guten Merkspruch, den ihr verinnerlichen solltet. An der Stelle vielen Dank an Patrick, der hat uns darauf aufmerksam gemacht. Der lautet nämlich: If it's brown, lay down. If it's black, fight back. If it's white, good night. Auf Deutsch erklärt: Bei Braunbären solltet ihr euch hinlegen und totstellen. Bei Schwarzbären laut sein, also eher angreifen. Und bei Eisbären, ja gut, Leute, dann seid ihr am Arsch. Aber dann seid ihr auch irgendwo in der Arktis unterwegs. Also das ist dann ja dann sowieso ganz andere Probleme. Also, wie gesagt, bei Bären ist die Gefahr sehr überschaubar. Bei Wölfen auch. Und es kommt noch eine dritte Tierart dazu, wo man auch denkt, hä, also da habe ich immer gedacht, die seien ganz schön gruselig, also sehr, sehr gefährlich. Abstand halten. Warten wir hören hier mal ganz kurz rein. So klingt das nämlich. Okay, man hört halt null, was das für ein Tier sein soll. Es geht um Haie. Und ich weiß, wie gesagt, ey, voll crazy mit ihren 300 Zähnen und die brechen ja irgendwie ab und wachsen dann sofort wieder nach. Also das ist schon ziemlich unheimlich. Außerdem gibt es die länger auf der Erde als Bäume. Also die müssen sich ja saulange durchgesetzt haben. Ja, das stimmt auch, aber wir Menschen stehen einfach nicht auf ihrer natürlichen Speisekarte, weil wir schlichtweg zu groß sind. Das würde einem Hai einfach keinen Spaß machen, uns zu jagen. Natürlich gibt es trotzdem Zwischenfälle, deswegen hier ein paar Hinweise. Wichtig ist es nämlich, hektische Bewegungen zu vermeiden und nicht abends oder allein ins Wasser zu gehen, denn da sind Haie am aktivsten. Die können auch in Dunkelheit extrem gut sehen und sie greifen dann vor allem Einzeltiere an. Die meisten Angriffe passieren aber durch Verwechslung und sie enden auch in den allermeisten Fällen nicht tödlich. So, jetzt haben wir schon dreimal über etwas gesprochen, das nicht so gefährlich ist. Werden wir mal eine Nummer more dangerous. Und ich würde sogar sagen, mindestens 20 Nummern lauter als die Haie. Denn dieses Gebrüll hier, das eines Löwen, ist bis zu 8 Kilometer weit zu hören. Und das ist dann schon mal ein guter Hinweis, lieber nicht in die Richtung gehen, denn jährlich kommen ungefähr 200 Menschen weltweit ums Leben durch einen Löwenangriff. Besonders, wenn man in ihr Revier eindringt oder wenn sie länger nichts gegessen haben, dann können sie schon ziemlich schnell aggressiv angreifen. Dann sollte man übrigens auf gar keinen Fall wegrennen. Das löst noch viel mehr den Jagdinstinkt in ihnen aus. Auch sollte man nicht auf den Löwen einreden oder anfangen zu verhandeln, denn die allermeisten verstehen kein Deutsch. Okay, sorry, das ist eigentlich ein ernstes Thema. Manchmal ist es aber in mir drin. Es tut mir leid. Also, weiter mit den Tipps. Man sollte sich groß machen, die Arme heben, schreien und langsam rückwärts sich in Sicherheit bewegen. Nie den Rücken zudrehen. Auch das löst wieder extrem den Jagdinstinkt aus. Solltet ihr übrigens mal in der Situation sein, dass ihr sehr, sehr weit entfernt ein Löwengebrüll gehört habt, also wir gehen mal von diesen 8 Kilometern aus, dann müsst ihr euch jetzt aber nicht unbedingt beeilen mit dem Wegkommen, denn ein Löwe bräuchte für diese 8 Kilometer, Achtung, 2 Stunden zu euch, weil sie sind zwar schnelle Sprinter, aber absolut keine Langstreckenläufer. Also das ist das einzig Gute. So, und wenn wir schon über Gefährlichkeit sprechen, also wir wollen ja einordnen, wo die Tiere sind, mit diesen 200 Todesopfern pro Jahr schaffen es die Löwen aber noch nicht mal in die Top 10. Auch weil darin einige Tiere sind, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel Nilpferde. Ja, mit über 500 Todesopfern pro Jahr sind sie mehr als doppelt so gefährlich wie der Löwe und das, obwohl sie Pflanzenfresser sind. Oft lauern sie gut versteckt in Flüssen und wenn man dann ihr Territorium betritt, ist ganz schnell Ende. Sie attackieren extrem explosiv. Dazu sind sie auch noch richtig, richtig schnell. Bis zu 30 km/h können sie erreichen. Ganz ähnlich übrigens wie unser nächster Kandidat, also nicht ganz so schnell, aber ebenso explosiv, Krokodile. Nochmal doppelt so viele Menschenleben wie das Flusspferd gehen auf ihr Konto, also knapp 1000 pro Jahr. Bei beiden Tierarten habe ich übrigens keine wirklich guten Tipps für euch. Haltet euch am besten einfach fern. So, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, okay, ja, Flusspferd, Nilpferd, so, das ist jetzt so ein bisschen anders als gedacht gewesen, aber so wirklich überraschend war bisher keins der Tiere, das du vorgestellt hast. Ja, okay, dann lasst uns mal hier hinspringen. Kapitel 3. Die Plätze 5. 4 und 3. Meine Damen und Herren, jetzt wird's richtig spannend hier in der großen Wissen mit Johnny Show. Wie ihr gemerkt habt, sind wir hier und da schon ein bisschen durch die Top 20 durchgesprungen, also sind nicht auf jedes Tier eingegangen, weil wir ein paar verdächtige Kandidaten ein bisschen genauer besprechen müssen. Und zwar legen wir hier mal los mit Platz 5. Und das war schon für mich eine fette, fette Überraschung. Denn auf Platz 5 landet ein Tier, dessen Geräusch besonders ist. Achtung, hier könnt ihr es hören. Habt ihr was gehört? Richtig, ich auch nicht. Denn es handelt sich dabei um eine sehr, sehr langsame Unterwasserschnecke. Ja, richtig gehört. Eine Schnecke. Ihr Name ist sogar ziemlich putzig. Sie nennen sich nämlich die Süßwasserschnecken. So, wenn ihr jetzt sagt, ach, so eine hätte ich gern zu Hause. Nee, macht das mal nicht. Ein Bild findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Und hier kommen wir zu den Fakten. Sie haben keine Zähne, gehen nicht auf die Jagd und greifen auch niemanden an. Und trotzdem haben sie jedes Jahr mindestens 10.000 Menschen auf dem Gewissen. 10-mal so viele wie Krokodile. 50-mal so viele wie Löwen. Und der Grund ist in ihrem Inneren zu finden. Ein Parasit namens Schistosoma. Der ist ein ganz schön gemeiner Kumpel, denn wenn er in das Wasser gelangt, in dem die Süßwasserschnecke lebt, das passiert vor allem durch Ausscheidungen, weil so besonders kleine Larven der Würmer dann sich durch das Wasser bewegen, die kann man eigentlich fast gar nicht sehen. Und wenn sich dann ein Mensch in dieses Gewässer begibt, dann können diese winzigen Larven sich unbemerkt und komplett schmerzfrei durch die Haut in den Körper bohren und dort schlimme Wurmerkrankungen auslösen, die mit der Zeit sogar Organe angreifen. Ein wenig Entwarnung kann ich hier an der Stelle für komplett Europa geben, denn das passiert vor allem in Gegenden mit schlechten Sauberkeitsstandards von Gewässern und auch mit schlechter gesundheitlicher Versorgung. Über 90% der Todesfälle die durch die Süßwasserschnecke ausgelöst werden, findet man in Afrika südlich der Sahara. Denn dort gibt es besonders viele unbehandelte Wasserstellen, weil im Pool, im Meer oder auch an den meisten Landverbindungen von Flüssen kann diese Gefahr gar nicht erst bestehen. Und dennoch ziemlich gruselig, das kleine Tier. Platz 4 finden wir, wenn wir knapp 5000 Kilometer entfernt nach Mittel- und Südamerika reisen. Auch diese Tierart klingt auf Englisch eigentlich ganz schön lieb. Die sogenannten Kissing Bugs, also Küsskäfer, wenn man es direkt übersetzen würde. Aber natürlich hat die Biologie im Deutschen nochmal ein bisschen anderen Namen gefunden und der hat auch eine andere Energie. Wir nennen sie nämlich die Raubwanzen. Man sagt auch kleine Dracula und dieser Name ist Programm. Sie rauben nämlich vor allem Blut. Tagsüber verstecken sie sich in Hauswänden, auf Dächern, in warmen Tierstellen. Doch nachts, da schlagen sie zu. Sie können Lebewesen identifizieren, machen sich auf den Weg und saugen ihr Blut. Und wie ihr auf Foto 2 in den Shownotes sehen könnt, sind sie echt nicht groß. Eine ausgewachsene tropische Raubwanze ist vollgesaugt, nur etwa so groß wie eine 50-Cent-Münze. Daher ist natürlich nicht die Blutmenge das Problem, sondern was sie unter Umständen abgegeben haben an den Menschen. Denn manche von ihnen tragen ebenfalls einen Parasiten in sich, der die sogenannte Chagas-Krankheit auslösen kann. Lange bleibt diese im Körper unentdeckt. Meist sind dann Herz- oder Verdauungssystem schon schwer geschädigt, wenn man sie überhaupt erst bemerkt. Die WHO geht von etwa 12.000 Todesfällen jährlich aus, also knapp vor Platz 5. Einen großen Sprung macht dann die nächste Platzierung, und zwar Platz 3. Und jetzt an der Stelle wird es auch wieder richtig spannend, finde ich, weil mit diesem Tier habe ich ebenfalls überhaupt nicht in den Top 3 gerechnet. Vor allem, weil es überall auf der Welt vorkommt. Für viele von euch ist es wahrscheinlich ein vollwertiges Familienmitglied. Liegt vielleicht sogar gerade neben euch. Es geht um
normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen, auf die 1.
Nein, Flo. Also erstmal, Kartoffeln sind keine Familienmitglieder. Ja, okay, vielleicht in manchen, aber sie sind nicht gefährlich. Es geht natürlich um ihn oder sie hier. Ja, der Hund. Total absurd, oder? Mehr als 25.000 Todesfälle gehen jährlich auf ihr Konto. Nochmal zum Vergleich, bei Löwen sind es nur 500. Doch an der Stelle keine Angst, natürlich geht es nicht um physische Angriffe, sondern zu 99,999% durch eine sehr gefährliche Viruskrankheit. Die Tollwut. Wenn ein Hund einen Menschen beißt oder kratzt, kann die Krankheit übertragen werden. Das passiert fast ausschließlich in Südamerika, Asien und Afrika. Deswegen sollte man da immer vorsichtig sein mit den flauschigen Freunden. Meist gibt es dort wenig medizinische Möglichkeiten wie den Impfschutz, denn ein Spaß ist eine solche Erkrankung überhaupt nicht. Meist kommt es, wenn es wirklich Tollwut gewesen ist, zu Schmerzen, zum Juckreiz, zu Taubheitsgefühlen oder Kribbeln an der ursprünglichen Biss- oder Kratzstelle. Danach, im nächsten Stadium, kann es zu extremer Unruhe, Angstzuständen, Muskelkrämpfen, Übelkeit, manchmal sogar zu Bewusstseinsverlust kommen. Also das ist dann schon ziemlich heftig. Und diese medizinischen Möglichkeiten, die man hat, also man kann sich vorher impfen. Als ich das letzte Mal auf den Philippinen war, habe ich das auch getan. Aber selbst dann, wenn man geimpft wurde, muss man nach einem potenziellen Biss direkt ins Krankenhaus. Dort wird man dann weiter behandelt, bekommt weitere Behandlungstherapien, um das Ganze zu minimieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, naja gut, warum soll ich denn dann mich impfen lassen, bevor ich in ein solches Land fahre? Die WHO gibt an, dass die Überlebensrate auf 100% steigt, wenn man vorher geimpft wurde. Wenn nicht, dann liegt sie darunter. Also nur damit kann man sicher gehen, dass für den Fall der Fälle, dass man dann gewappnet ist. Also schon ziemlich krass. 25.000 Todesfälle pro Jahr. Und damit sind wir an der Stelle schon bei den beiden tödlichsten Tieren der Welt angekommen. Kapitel 4. Platz 2. Es ist früh am Morgen. Wir befinden uns wieder in einer ländlichen Region. Es könnte wieder an vielen Orten der Welt sein, also zum Beispiel in Australien, in Asien, in Südamerika, aber wir sind jetzt gerade mitten in Afrika. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Die Sonne steht noch ziemlich tief. Wir wollen barfuß gehen, denn der Boden ist noch angenehm warm aufgeheizt vom Vortag. Vor uns liegt ein schmaler Weg. Links und rechts erhöht sich das Gras und dann passiert es. Sofort ein starker Schmerz am Knöchel. Dann hört man nur noch ein Zischen im Gras. Und bevor wir richtig verstehen können, was da gerade passiert ist, sehen wir sie. Eine Schlange, wie sie hinter zwei Steinen verschwindet. Es ist ein kurzer, schmerzhafter Biss. Und er kann das Ende bedeuten. Und ob ihr es glaubt oder nicht, so oder so ähnlich sterben pro Jahr über 100.000 Menschen. Natürlich nicht immer nur beim Morgenspaziergang kommt es zu Bissen, auch bei der Feldarbeit, beim Holzsammeln, beim Heimweg in der Dunkelheit oder nachts in Häusern, in die die Tiere leicht gelangen können. Besonders betroffen sind Regionen, in denen Menschen viel in der Natur unterwegs sind und medizinische Versorgung oft stundenweit entfernt. Der Weg zu einer Ärztin oder einem Arzt braucht viel Zeit und das ist Zeit, die ganz viele Menschen nicht haben. Jetzt kommen hier nochmal ein paar krasse Zahlen. Weltweit kommt es ungefähr zu 5,4 Millionen Schlangenbissen und jetzt, also um sich das jetzt mal kurz vorzustellen, das ist so krass, denn im Durchschnitt blinzelt ein Mensch, also jeder von euch, pro Jahr ungefähr 5,2 Millionen Mal, also 200.000 Mal weniger. Das heißt, immer wenn ihr blinzelt, wird irgendwo auf der Welt ein Mensch von einer Schlange gebissen. Etwa 2 bis 2,5 Millionen davon führen zu Vergiftung. Und wenn dieses Gift in den Körper gelangt, also es gibt natürlich unterschiedliche, aber meist wird dadurch dann ein ziemlich fataler Teufelskreis ausgelöst. Die meisten wichtigen Systeme des Menschen werden angegriffen, entweder die Nerven oder auch die Muskeln, manchmal sogar kleinere Partien wie die Augenlider. Dann fällt auf einmal einem das Sprechen schwer und im schlimmsten Fall setzt die Atmung aus. Wieder andere Gifte greifen das Blut an, zerstören Gefäße, also so, dass das Blut nicht mehr in ihren kleinen Zellen quasi gehalten wird. Dann kommt es zu inneren Blutungen, zu Organ- und Kreislaufversagen. Ein sogenanntes Antivenom wäre dann wichtig, also eine Art Gegengift, das wiederum die Wirkung des Gifts bremsen oder stoppen kann. Aber auch das ist eben dann eine Frage, wie schnell kommt man daran? Denn bei manchen Giftschlangen hat man nicht mal mehr eine Stunde nach dem Biss Zeit. Ganz schön krass. Übrigens sind das natürlich nicht die einzigen Tiere mit Gift. Es gibt auch Frösche, Skorpione, Quallen, Spinnen. Doch die Todesfälle bei diesen Tierarten sind viel, viel, viel geringer als bei den Schlangen. Und damit bleibt nur noch ein einziges Tier übrig. Das einzige, das noch gefährlicher ist. Also mehr als 100.000 Menschenleben pro Jahr fordert. Mit Abstand der Spitzenreiter. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt nach allem, was wir hier besprochen und geklärt haben, drauf kommt. Es ist unfassbar schwierig. Ich glaube, ich wäre selbst jetzt noch immer ratlos, wenn ich das hier hören würde. Ich gebe euch aber mal einen letzten Tipp. Zoom, zoom. Kapitel 5. Platz 1. Das, was jetzt kommt, ist wirklich, wirklich überraschend. Denn Schuld an den allermeisten Toten von Menschen ist dieses Geräusch. Ja, ich weiß, es kann einen nächtelang wachhalten, bis man sie dann endlich findet. Und mit mehr als 700.000 Todesfällen jährlich, was eine Zahl, ist sie mit Abstand auf Platz 1. Die Stechmücke. Und jetzt nochmal ganz kurz, 700.000 Todesfälle pro Jahr, das wäre so, als würde man ganz Stuttgart und noch ein paar Gebiete drumherum plötzlich aussterben lassen. Und das ist wirklich krass. Kein Witz, ihr habt richtig gehört, es geht hier um die Stechmücke. Wir erinnern uns nochmal an den Anfang unserer Folge zurück. Fast alle von uns hatten sie schon einmal in ihrem Schlafzimmer. Ein Tier kaum größer als ein Fingernagel und trotzdem kann sie mehrere hochgefährliche Krankheiten in sich tragen. Zum Beispiel das Dengue oder das Gelbfieber, das Zika-Virus, die japanische Enzephalitis. Und mit Abstand am meisten Todesfälle gehen auf Malaria zurück. Auch diese Krankheit wird wieder über Parasiten übertragen, über sogenannte Plasmodien. Das sind Einzeller, die als winzige Krankheitserreger in einem Körper vorkommen können. Wenn dieser Körper dann von einer Mücke gestochen wird, nehmen sie diesen Erreger, diesen Parasiten in sich auf und können dann wiederum Teile davon an den nächsten, den sie stechen, abgeben. So wird ein extremes Schneeballsystem ermöglicht, was halt einfach dann auch diese Zahl, diese 700.000 Tode im Jahr als Resultat hat. Also das ist wirklich, wirklich krass. Diese Plasmodien, die leben in unserem Körper weiter und können sich dann dort vermehren. Sie gelangen dann zuerst in die Leber, nisten sich dort ein, vermehren sich ordentlich und später gehen sie dann in die roten Blutkörperchen. Dann beginnen meist so etwa nach 15 Tagen die Schmerzen, Fieberanfälle, Schüttelfrost, starke Schwäche, Atemnot, Organversagen, Koma. Damit man überlebt, muss extrem schnell und extrem präzise gehandelt werden. Und das ist wieder, wie bei allen so tödlichen Tieren, vor allem natürlich ein Problem in den Gebieten, wo medizinische Versorgung nicht auf dem Stand ist wie bei uns in Europa. Afrika ist besonders hart betroffen. Das liegt unter anderem am Klima. Die Regenzeiten, warme und stehende Gewässer, das alles zusammen schafft einfach ideale Bedingungen für Mücken. Dazu kommen dann die Armut, große Entfernungen zu Kliniken und eben der fehlende Zugang zu Medikamenten oder Moskitonetzen. Viele Familien leben einfach auch in ländlichen Regionen, die völlig abgelegen und ungeschützt sind. Daher werden auch sehr, sehr viele Kinder gestochen und da ist die Todesrate besonders hoch. Etwa 75% der Malaria-Todesfälle sind laut Zahlen der WHO Kinder unter 5 Jahren. Das ist wirklich eine besonders tragische Zahl. Doch ein wenig Hoffnung wollen wir hier an der Stelle noch verbreiten, denn seit einigen Jahren werden erstmals Malaria-Medikamente, also Impfstoffe, teilweise auch Tabletten, für Kinder und Babys hergestellt. Untersuchungen in Ghana, Kenia und auch in Malawi haben gezeigt, dass dadurch die Kindersterblichkeit mit jedem Jahr deutlich gesunken ist und hoffen wir einfach an der Stelle, dass es damit weitergeht. Dazu werden aktuell auch immer wieder Millionen von Moskitonetzen überall durch Hilfsorganisationen verteilt. Also kein Löwe, kein Tiger oder ein monströses Krokodil, sondern auf Platz 1 ein winzig kleines Insekt. Und so richtig stimmt da also nicht der Spruch, dass man aus einer Mücke keinen Elefanten machen soll. Und damit kommen wir heute zur Zusammenfassung. Wenn man an das gefährlichste Tier der Welt denkt, dann fallen einem schon ziemlich viele potenzielle Kandidaten ein. Haie, Löwen, Krokodile, Bären, Spinnen. Doch statistisch gesehen liegen sie alle weit hinten. Springen wir mal in die Top 5. Auf Platz 5 landen Süßwasserschnecken. Daraufhin folgen auf Platz 4 Raubwanzen, tollwütige Hunde. Auf Platz 2 Giftschlangen und auf Platz 1 das wohl überraschendste Ergebnis, denn das gefährlichste Tier der Welt ist richtig, richtig klein und so gut wie jeder von uns wurde schon mal von ihm gestochen. Es ist die Mücke. Und nicht wegen ihrer Größe oder ihrer Kraft, logischerweise, ist sie so gefährlich, sondern durch die unglaublich vielen potenziell tödlichen Krankheiten, die sie überträgt. Zum Beispiel und auch allen voran Malaria. Viele Expertinnen und Experten haben auch daher eine ziemlich klare Einstellung dem kleinen Tier gegenüber. So zum Beispiel auch Insektenforscher Dino Martins. Er sagt, er ist zwar beeindruckt davon, wie sich die Stechmücken über die Evolution entwickelt haben, auch dass sie halt einfach eine wichtige Rolle im Ökosystem spielen.
But I absolutely hate what they do to humanity in terms of serving as vectors for diseases.
Aber er hasst, was sie der Menschheit antun, wenn man daran denkt, für wie viel Leid sie sorgen. Ha, Wissens-Habibis, das war intensiv und ganz schön überraschend, oder? Es ist ja schon spannend, sowas auf die Spur zu gehen. Also wenn ihr da häufiger Bock drauf habt, dass wir so eine Art Ranking machen, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, auch super gern schon mal mit ein paar Vorschlägen. An der Stelle wichtigerweise noch angemerkt, es gibt natürlich noch ein Lebewesen, das extrem viele Menschenleben fordert und zwar ist es leider der Mensch selbst. Und wenn wir in diesem Ranking mit dabei wären, dann wären wir sogar höchstwahrscheinlich auf Platz 1. Die Zahlen dazu sind nicht ganz so eindeutig, weil dann geht es immer so ein bisschen darum, wie wird alles statistisch erfasst, aber es ist schon wahrscheinlich, dass wir so rund um die 1 Million Menschenopfer haben, die jedes Jahr durch die Gewalt von Menschen zustande kommen. Das ist wirklich krass und extrem traurig. Solltet ihr noch Fragen zur Folge haben oder zu anderen Tieren wissen wollen, wie gefährlich sie sind, dann schreibt es uns alles. Dann kommt ihr vielleicht ans Ende der nächsten Folge, genauso wie jetzt hier einige, weil sie haben viele Dinge gefragt, viele gute Dinge, zum abgelegensten Punkt der Welt, also zu Point Nemo. Frage Nummer 1 hat Emma gestellt. Johnny, wie kommen die Astronauten aus den abstürzenden Raumstationen eigentlich raus? Also steigen sie da mit einem Fallschirm aus, bevor das Ding abstürzt, oder wie ist das? Und ja, das ist eine ziemlich coole Vorstellung, so ein bisschen Tom Cruise-mäßig, aber nein, sie springen nicht mit Fallschirmen aus der abstürzenden Raumstation. Stattdessen boarden sie in ein angekoppeltes Raumschiff, noch im Weltall, also das da so quasi dran fliegt, sich verbindet, dann kann man da reingehen und diese Rettungskapsel, die fliegt dann sicher zur Erde zurück. Aber alle Fallschirm-Enthusiasten werden hier nicht enttäuscht, denn dann, diese Rettungskapsel, die öffnet dann ihren Fallschirm und landet in den allermeisten Fällen irgendwo im Wasser. Die zweite Frage ist von Charlotte. Warum lässt man die Raumstation nicht einfach irgendwo in der Wüste abstürzen und birgt sie dann? Weil dann wüsste man ja, wo sie ist und hätte keinen Weltraumschrott auf dem Boden des Ozeans. Und ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Aber leider gibt es da ein großes Problem. Denn wie gesagt, ein solches Objekt zerbricht beim Wiedereintritt relativ unkontrolliert in sehr, sehr viele Stücke. Diese wiederum lassen sich ganz, ganz schlecht nur steuern. Beispielsweise wollte man mal einen Raumkörper in Point Nemo abstürzen lassen. Die Teile sind aber dann knapp 2000 Kilometer entfernt gelandet, also immer noch einigermaßen sicher. Aber bei den menschlich bekannten Wüsten hätten wir da überall ein Problem. Keine könnte eine solche Abweichung so einfach vertragen, ohne dass Menschen in Gefahr geraten. Deswegen passt das leider nicht. Pregunta numero tres. Frage Nummer 3 ist von Schluck Lukas und auch von Mira Schmidt. Johnny, was sind die nächsten Menschen zu Point Nemo, abgesehen von den Astronauten der ISS? Ja, das ist eine ziemlich berechtigte Frage, weil die ISS fliegt ja nicht die ganze Zeit über Point Nemo, die kann ja auch auf der genau anderen Seite der Erde sein. Und dann sind die nächsten Menschen entweder einfach Besatzungen von Schiffen, also die irgendwo da im Südpazifik unterwegs sind. Gibt ja auch, keine Ahnung, Expeditionen zu der Antarktis oder so. Die sind dann immer noch trotzdem sehr weit weg. Und selbst wenn man die ausklammert, dann findet man tatsächlich die nächsten Menschen auf bewohnten Inseln, und zwar auf den Osterinseln. Also die hat man bestimmt schon mal gehört. Ist eine sehr abgelegene chilenische Inselgruppe, mehr als 2700 Kilometer von Point Nemo entfernt. Und 2700 Kilometer ist ganz schön viel. Das ist ungefähr die Strecke von Hamburg bis nach Marrakesch in Marokko. Ja, einiges. Und die letzte Frage für heute, die ist von Kolja Merten. Er möchte wissen, gibt es eigentlich ein Land, das Recht auf Point Nemo erhebt? Also so sagt, hier, das gehört jetzt uns. Und ausnahmsweise lautet hier die Antwort mal nein. Die Menschheit hat Gott sei Dank irgendwann gesagt, der Ozean, also das Seerecht, herrscht überall da, wo die Hohe See zu finden ist. Und wenn die Hohe See, also weit und breit kein Land zu sehen, dann kann man nie sagen, dieser Punkt gehört mir. Also kein Land kann einfach sagen, hier, das kleine Stück mehr, das möchte ich jetzt haben. Das ist an der Stelle irgendwie mal positiv hervorzuheben. Und damit, meine Wissenshabibis, sind wir am Ende der Folge angekommen. Fehlt natürlich noch das, was jetzt wieder eure Aufgabe ist. Und zwar abzustimmen, was wir uns als nächstes genauer anschauen. Dieses Mal ist die Challenger-Katastrophe raus, weil die hat jetzt dreimal Platz 2 belegt und damit fliegt sie ja aus dem Rennen. Das heißt, 6 nagelneue Themen. Als allererstes das Hunter-Virus. Aktuell in allen Nachrichten so unfassbar präsent. Und viele haben gesagt, boah, Johnny, müssen wir jetzt Angst haben vor einer weiteren Pandemie, vor Corona 2.0? Und das alles könnten wir mal in der Folge klären. Als zweites haben wir die Sowjetunion. Muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären. Hatten wir schon so oft hier drin. Ihr schreibt es immer wieder. Johnny, mach bitte nochmal in die Abstimmung. Ich glaube, es ist jetzt zum 18. Mal dabei. Also wieder die Sowjetunion. Als drittes haben wir, wer war Gandhi? Damals Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung, ist sehr, sehr, sehr bekannt geworden. Und auch die Umstände um sein Ableben sind ja schon ziemlich intensiv. Also darüber könnten wir sprechen. Dann haben wir auf Platz 4 das Wunder von Bern. Auch jetzt gerade passend, die Fußballweltmeisterschaft steht vor der Tür. Und als Deutschland das allererste Mal Weltmeister wurde, 1954 in der Schweiz, hat damals keiner damit gerechnet. Und es gab so einige kleine Wunder bei dieser Geschichte. Auf Platz 5 haben wir Hochbegabungen oder auch Inselbegabungen, also außergewöhnliche Fähigkeiten in einzelnen Bereichen, die einfach zeigen, wie unterschiedlich Menschen kognitiv gestrickt sein können. Also darüber könnten wir einmal reden, woran das liegt, wie man das erkennt und so weiter. Und als letztes haben wir die Mona Lisa, das wohl berühmteste Gemälde der Welt mit diesem geheimnisvollen Lächeln. Und seit Jahrhunderten ranken sich Rätsel und Faszinationen um dieses Gemälde. Wir sind natürlich wie immer sehr, sehr gespannt. Schickt uns wieder auf die Recherche eurer Wahl. Und wenn ihr wüsstet, wie verrückt das manchmal abläuft. Diese Folge hier zum Beispiel habe ich mit Zoe und einem neuen Mitarbeiter, Luca, welcome to the team, fertig recherchiert, als ich in Lissabon war. Und ich war sehr, sehr aufgeregt in Lissabon, denn ich bin am Abend, wo diese Folge geschrieben wurde, noch aufs Bad Bunny Konzert gegangen. Und Leute, das war, oh mein Gott, das war so schön. Ich kriege wirklich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also danke, 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 dass ihr unsere Leben immer und überall und egal, was gerade so passiert, total begleitet und spannend macht. Das ist wunderschön. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr. Bis dahin verbleiben wir mit ganz viel Liebe oder mit ganz viel Amor, wie die Portugiesen sagen würden. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.